Ich freue mich sehr, dass Larisa Wiczorek und Alexander Vogt hier im Studio sind. Beide vom Theater Erfurt, die eine Dramaturgin, der andere Sänger. Und beide haben zu tun mit einem Stück, was jetzt demnächst Premiere hat. Und zwar mit dem Stück Im Weißen Rössel. Wer vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch Fernsehen geschaut hat und da sozusagen wahrscheinlich auch am Sonntagnachmittag eher in der Schmonzetten-Rubrik gelandet ist, der hat wahrscheinlich auch Im Weißen Rössel schon mal gesehen mit Peter Alexander und das ist sicherlich auch eins von den Stücken, die sozusagen vom Namen her auch, glaube ich, so ein bisschen geläufig sind und der natürlich deswegen auch ganz gut passt zu der aktuellen Rubrik des Theaters oder zur aktuellen Spielzeitthema Film ab. Das Weiße Rössel, Im Weißen Rössel, was passiert denn eigentlich im Weißen Rössel?
Im Weißen Rössel geht es im Grunde genommen um die Konfrontation von österreichischen Touristikern und eben Urlaubern, die größtenteils aus Berlin, zum Teil auch aus anderen Regionen anreisen und da einerseits ihre Alltagssorgen hinter sich lassen wollen, andererseits nach dem großen Glück suchen. Und in diesem Weißen Rössel am Wolfgangsee im Salzkammergut, da gibt es nun eben die Wirtin Josefa Vogelhuber und den Oberkellner Leopold. Und Leopold hat sich unsterblich in seine Chefin verliebt. Die will davon aber erstmal nichts wissen und ist eigentlich viel mehr an ihrem Stammgast Dr. Siedler interessiert. Leopold, ja, vernachlässigt gewissermaßen so seine Pflichten und bringt da unheimlich viel Wirbel ins Haus, einfach aufgrund der Tatsache, dass eben diese Liebe von Josefa zunächst nicht erwidert wird. Und dann haben wir eben die Berliner Urlauber, die da hinkommen, allen voran den Wilhelm Giesecke, einen Fabrikanten, wie Berliner so sind, unglaublich schlecht gelaunt, immer nur am Meckern. Und der muss nun leider feststellen, dass der Anwalt seines Prozessgegners, gegen den er gerade prozessiert, hier in diesem Hotel auch wohnt und muss also sich jetzt nun im Urlaub mit diesem Prozess auseinandersetzen. Und zu ja allem Überfluss kommt dann eben auch noch der Sohn seines Prozessgegners tatsächlich in dieses Hotel, was dann die Leute auf eine sehr verstiegene Idee bringt, wie ich finde, nämlich einen rechtlichen Vergleich zu schließen, indem man eine arrangierte Ehe herbeiführt. Die wird dann aber von denjenigen, die da verheiratet werden sollen, eigentlich torpediert, denn die knüpfen dann auf anderem Wege mit anderen Leuten ihre Ehebande. Also ein Stück, was unheimlich viele Verwicklungen eigentlich enthält und vor allen Dingen unheimlich viele natürlich sehr komische Situationen, die daraus entstehen, dass es Missverständnisse gibt und dass man ja eigentlich nicht wirklich miteinander redet, sondern aneinander vorbei.
Das ist ein sehr interessantes Setting mit ganz vielen verworrenen Geschichten, irgendwie, die ich jetzt in meinem Kopf schon irgendwie, glaube ich, so langsam überhaupt erstmal sortieren muss und ein so Organigramm gestalten muss, wer mit wem, wann
das
eventuell.
Das ist aber, wenn man es sieht, gar nicht kompliziert. Also das ist ganz logisch und erklärt sich sofort, wenn man es sieht.
Ja. Aber wann ist das Stück denn überhaupt so aufgekommen? Also jetzt der Film mit Peter Alexander ist, glaube ich, in den 60er Jahren, würde ich
genau,
mal so einordnen.
1960 entstanden, genau. Ja, aber das Stück ist schon viel, viel älter. Und tatsächlich ist diese Gestalt des Stückes, wie wir sie eben aus dem Film von Peter Alexander kennen, eigentlich ganz was anderes, als eben das Stück in seiner Urfassung war. Das Stück entstand 1930, übrigens auch inspiriert von einem Film, nämlich damals noch einem Stummfilm aus dem Jahr 1926. Und die Produzenten damals waren eben bekannt dafür, Erik Charell, ein großer Theatermacher und Choreograf, der war bekannt für seine großen Revuen, die damals im Berliner Großen Schauspielhaus stattfanden, also einem Haus mit 3.500 Zuschauern, wenn mich nicht alles täuscht, gigantisch, also so in etwa wie der heutige Friedrichstadtpalast für diejenigen, die das kennen. Das war also eine gigantische Revue, eine, wie man sagt, Berliner Operette. Das heißt, es war eben nicht, wie wir das von Peter Alexander oder auch von vielen Aufnahmen kennen, dieser große opernhafte Gestus, sondern das war ein unheimlich vielseitiges, lebendiges Stück, was davon lebte, dass ganz viel jazzige Elemente drin enthalten waren, sehr viel Swing, Schlagermelodien, chansonhafte Elemente und dass all diese Musik dann aber auch gleichzeitig kontrastiert wurde mit so vermeintlich alpenländischen Volksweisen und auch so einem Zitterbegleitung zum Beispiel, die dann einen daran denken lässt, man wäre eben wirklich im Salzkammergut. Und diese Kontraste treffen hier aufeinander, ergeben eine ganz wilde Mischung, die aber das Ganze total spannend und reizvoll macht.
Ja, es ist ja auch in der Operettengeschichte so, dass exotische Themen, exotische Settings, würde man heute sagen, Orte, unglaublich trendy waren. Man nehme Franz Lehár zum Beispiel, der also bis nach China ist, mit seinem Land des Lächelns, oder auch der Zarewitsch in Russland spielt und so weiter. Und so hat man im Weißen Rössel, man muss sich das ungefähr ein bisschen so vorstellen, warum das auch so erfolgreich war, aus meiner Sicht. Die Leute sind ja damals nicht so gereist wie wir. Wir setzen uns heute in den Flieger und fliegen irgendwo hin. Und die normalen Leute, in Anführungszeichen, sind ja gar nicht rausgekommen. Und bestimmt waren die meisten der Zuschauer nie im Salzkammergut. Also war das auch für sie exotisch. Und sie wollten das unbedingt sehen. Es war auch sehr gut umgesetzt. Mit 600 bis 700 Darstellern oder Mitwirkenden bei der Premiere. Es war ein Riesenerfolg, der eben diesen, naja, Das war was Neues, was Exotisches. Es kamen die Jazz-Elemente in der Musik mit rein. Es hatte gar nicht diese Opernattitüde, sondern was Operette als Funktion hat, ist Unterhaltung. Erstmal prinzipiell richtige Unterhaltung mit erzieherischem Anspruch. Und dieser erzieherische Anspruch, das ist auch nur so gemeint, dass man sozusagen es nicht ganz so albern macht. Verständlicherweise gesagt, ich weiß nicht, ob's
also im Fall vom Weißen Rössel ist es eben so, es gibt eine Moral der Geschichte, aber die nimmt sich selbst nicht ernst. Und ja, genauso nimmt sich eigentlich auch diese ganze Operette selbst nicht ernst. Also es fängt schon bei der Musik an, die sich selbst immer wieder karikiert eigentlich. Und auch die Dramaturgie des Stücks. Also es gibt immer wieder Szenen, die unglaublich unglaubwürdig sind.
Ja.
Also es,
das übrigens nicht nur im Weißen Rössel, sondern auch in anderen Stücken, die zu dieser Zeit entstanden sind, die auch unglaublich erfolgreich waren. Zum Beispiel ein Komponist, Paul Abraham, hat Operetten geschrieben, Die Blume von Hawaii oder Victoria und ihr Husar, durfte ich selber vor ein paar Jahren spielen. Da ist die Handlung vollkommener, in Anführungszeichen, Nonsens. Es ging nur um die Show, um die Vermarktung von wunderschönen Melodien, dass zum Beispiel Paul Abraham so gut gelungen ist, dass er im Geld geschwommen ist, sich seine Villa da im Grunewald gekauft hat und regelmäßig Sektpartys gegeben hat, wo die Badewannen vollgelassen wurden mit Sekt. Es ging um die absolute Unterhaltung. Man hat sich da, glaube ich, ganz wenig über irgendwelche Opernattitüden Gedanken gemacht oder über irgendwelche großartigen politischen Dinge. Vielleicht im Weißen Rössel der Auftritt vom Kaiser Franz Josef.
Da schwingt schon ein bisschen Politik mit.
Ist schon ein bisschen Politik mit drin. Man muss das auch vor dem Hintergrund vielleicht des entstehenden Nationalsozialismus
und Antisemitismus
sehen. Antisemitismus vor allen Dingen. Die Komponisten, die dann geflohen sind und so weiter und so fort. Auch die Sänger, die damals dabei waren.
Genau, und man muss, glaube ich, auch noch dazu sagen, dass eben die Sänger der Uraufführung eigentlich gar keine Sänger waren, sondern der Hauptdarsteller war der Hauptdarsteller des Stummfilms. Also sprich, es war eigentlich ein Schauspieler, der auch ganz gut singen konnte. Der hat auch damals viele Schlager aufgenommen in so sehr chansonhaftem Stil. Aber der war eben kein ausgebildeter Opernsänger, sondern eben ein singender Schauspieler. Und genauso waren das auch fast alle anderen Beteiligten der Uraufführung. Also dieses Stück ist eigentlich konzipiert nicht für eben große Opernstimmen, sondern es ist im Grunde genommen ein Vorläufer des Musicals und es war genauso kommerziell ausgeweitet, wie wir heute das mit den Musicals kennen. Also dieses große Theater in Berlin wurde damals eben schon die Außenfassade als Weißes Rössel umgestaltet. Also was man sich da so vorstellen muss, ein ganzes Theater von außen umzugestalten. Dann wurden innen die Foyers mit Alpenkulissen dekoriert. Die ganzen Leute vom Einlasspersonal und Bedienungen, die wurden alle kostümiert. Und dann hatte man eben auf der Bühne, die auch sehr groß gewesen sein muss, eben auch noch wahnsinnig viele Beteiligte. Auch deswegen, weil man ja so viele Tanznummern hatte und man brauchte natürlich ein großes Tanzensemble. Dann gab es einen großen Chor und natürlich eben die Sänger und Sängerinnen, die dann auch noch dazu kamen und ein sehr großes Orchester.
Übernimmt sich da nicht das Theater Erfurt so ein bisschen? Nein, also gerade habe ich vor meinem Auge sozusagen eine bombastische Inszenierung mit mehreren hundert Statistinnen und Statisten, die im Hintergrund agieren, mit Riesenchören, mit alten ländischen Panorama, was aufgeschüttet wurde und dazu halt irgendwie auch sagen so ganz, ganz viel Großes und Ähnliches. Wie schafft es denn das Theater Erfurt so, das aufzugreifen?
Naja, es ist... Man muss ja mit der Zeit gehen, denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, wie es immer so schön heißt. Und dieses Weiße Rössel oder überhaupt die gesamte Operettenlandschaft hat sich ja stark verändert. Es, beim Weißen Rössel ganz speziell gibt es eine Renaissance des Stückes Anfang der 90er Jahre durch die sehr erfolgreiche Aufführung aus der Bar Jeder Vernunft in Berlin, wo gezeigt wurde, dass man das Weiße Rössel ganz minimal machen kann mit fünf Musikern, mit insgesamt wohl nur 6 oder 8 Darstellern, wie damals zum Beispiel Merit Becker oder die Pfister-Geschwister. Und so wurde das quasi entschlackt, das Stück. Oder beziehungsweise man hat gezeigt, man kann dieses Stück auch entschlackt spielen. Die Kuh ist ausgeweidet gewesen, 1930 bis sonst wann, als es gespielt wurde. Dann wurde das Weiße Rössel in den 50er Jahren im Stil der Heimatfilme, im Stil der Nachkriegszeit, Friede, Freude, Eierkuchen, Gesellschaft, nicht nachdenken wollen, ausgeweitet. Und jetzt hat es quasi wieder eine Renaissance und jeder versucht halt zu gucken, wie er das am interessantesten rüberbringen kann. Und ich finde, dass das Theater Erfurt in diesem Konzept eigentlich was Geniales wagt, nämlich über dieses Weiße Rössel noch eine Übergeschichte zu stülpen. Wo ich am Anfang dachte, oh, kann das gut gehen? Kann das funktionieren? Aber ich sehe in den Proben, wenn wir immer weiter fortschreiten, ja, funktioniert super. Es funktioniert super. Das Weiße Rössel wird quasi in einer Betriebsfeier einer Firma, keine Ahnung, von mir aus einer IT-Firma oder sonst was, die sich in einem Partyzelt quasi treffen, wird das Weiße Rössel von den Leuten, die dorthin kommen, gespielt.
Genau, und insofern greifen wir natürlich auch diese Idee des Event-Charakters nochmal auf.
Genau.
Also bei uns findet der Event halt auf der Bühne statt, aber wir haben eben eine Feiergesellschaft, die eben mit einer ja künstlich erstellten Welt konfrontiert wird und dann auch eben selber anfängt, da mitzuspielen, so dass also die eigentlichen Zuschauer, die auf der Bühne wir sehen, am Ende auch selbst zu Darstellern werden. Und das ermöglicht uns andererseits eben auch wieder, mit diesen Brüchen umzugehen, die in diesem Stück drinstecken. Man merkt an ganz vielen Stellen in diesem Stück, das ist nicht ernst gemeint. Und das hilft natürlich, wenn man dann sagen kann, okay, ich spiele ja auch nur eine Rolle. Das ist jetzt...
Und das Schöne, weil du gerade sagst, ich spiele nur eine Rolle, das Schöne daran ist, dass dann aber in diesem Konzept die Besitzer dieses Partyzeltes, nämlich genau... die Rösselwirtin Josefa und der Oberkellner Leopold, dass die beiden ihre Zuneigung zueinander, die sie ja später natürlich im Stück dann, die finden sich ja zum Schluss, dass die dann in Wirklichkeit verhandelt wird. Das heißt, das ist echtes Gefühl. Das ist dann wiederum nicht eine Rolle gespielt, sondern die beiden haben wirklich als Besitzer dieses Zeltes, haben wirklich diese Liebesgeschichte miteinander zu verhandeln, während der Rest der Rollen sozusagen gespielt ist. Und das ist das Schöne an diesem Konzept.
Und das ermöglicht uns natürlich auch, eben wahnsinnig zu übertreiben und Dinge auszuwalzen, die erstmal auf den ersten Blick völlig absurd scheinen. Also wenn zum Beispiel wenn der Chor anfängt, eine Kuh so wie du ist das Schönste auf der Welt zu singen, was ein völlig bescheuerter Text ist. Das ist eine Szene, in der eben der Leopold im Grunde genommen versucht, ein Pärchen miteinander zu verkuppeln, um seinen Gegenspieler aus dem Weg zu räumen.
Genau.
Und er schickt die dann in den Kuhstall und 3 Sekunden, nachdem die sich kennengelernt haben, singen die nun also im Kuhstall ein großes Liebesduett. Und diese Szene zum Beispiel, sowas walzen wir dann aus, das nutzen wir, um eine völlig absurde, überzeichnete, surreale Situation herzustellen. Und das hat unheimlich viel Potenzial für Komik natürlich.
Eben, und vielleicht ist dieses Stück bekannt, Rocky Horror Show, das ist ja auch ein Stück, wo die Leute mitmachen. Die Zuschauer machen mit, die werfen mit Reis und mit Klopapierrollen und was weiß ich, was da mal. Jedes Theater macht es ein bisschen anders. Im Prinzip ist das auch so ein bisschen. Die kommen also dahin, in diesem Event-Charakter und spielen, müssen also quasi mitspielen. Sie kriegen nicht nur Getränke und sind wie in einem Partyzelt beim auf der Wiesen sozusagen, sondern die machen alles mit. Also die spielen dann sozusagen, die Angestellten spielen den Kuhstall.
Genau, und das ermöglicht uns andererseits dann auch wiederum, dass wir eben jetzt nicht extra professionelle Tänzer engagieren müssen, sondern dass eben die Leute, die, wie wir behaupten, Mitglieder einer Betriebsfeiergesellschaft sind, nun sich also auf diesen Abend einlassen und einfach anfangen zu tanzen. Das heißt, wir haben hier eine IT-Firma, die auf einmal ganz plötzlich anfängt, wie in einer Revue zu tanzen, in völlig absurden, skurrilen Situationen sich zu befinden und von einer Situation in die andere problemlos wechseln kann, weil sie es ja nur spielen.
Das klingt nach viel guter Laune.
Absolut, absolut.
Und das ist auch gewollt. Ja, darum geht es auch in der Operette. Also die Alltagssorgen der Menschen, die in ein Theater kommen, die müssen ja nicht auf der Bühne nochmal gewälzt werden, wenn eine Operette oben drauf steht. Also das ist ja dafür da, um unterhalten zu werden.
Wie kann man denn unterhalten werden? Wann wird man denn unterhalten? Wann ist denn die Premiere?
Ja.
Ja, unsere Premiere ist am kommenden Samstag, dem 15. Dezember. Und dann geht's direkt weiter rund um Silvester, also am 30. Dezember, am 31. gibt's zwei Vorstellungen. Und im neuen Jahr dann natürlich geht's auch weiter mit weiteren Vorstellungen.
Das heißt, da wird ein Feuerwerk der Melodien und der Ironie und des guten, vielleicht auch schlechten Witzes irgendwie so an der einen oder anderen Stelle gezündet und das um Silvester drumherum. Und die Leute sind recht herzlich eingeladen mitzumachen. Und ist das Publikum sozusagen auch involviert, weil wir gerade so bei der Rocky Horror Picture Show waren und sagen, Leute werfen mit auf die Bühne? Oder ist das Publikum sozusagen schon eher in der Rolle des
amüsierten Genießers? Also vorgesehen ist das nicht, Genießers? Dass sie vielleicht auch irgendwie
keine Ahnung, mitmelden oder so? Es gibt eine musikalische Einlage, in der sich das vielleicht anbieten würde, denn wir haben da etwas eingebaut. Verraten, ich sag nicht, was es ist. Ich sag nur, es gibt da etwas, wo vielleicht die Thüringer sich angesprochen fühlen könnten, mitzusingen. Ich weiß
ja, die älteren Damen und Herren, die noch Schallplatten zu Hause haben, sollten mal die Herbert-Roth-Platte rausholen. Mehr sagen wir nicht.
Genau.
Mehr sagen wir nicht. Nein, also wir hoffen natürlich auf Beifallsbekundungen vom Publikum, auch gerne in rhythmischer Form.
Ja, und gelacht werden darf natürlich auch.
Unbedingt.
Also. Kommenden Samstag hat es Premiere im Weißen Rössel und ich freue mich sehr, dass Larissa Wiczorek und Alexander Vogt hier darüber geredet haben, über dieses Stück, was jetzt Premiere hat und was dann sozusagen in den kommenden Wochen auch noch dargeboten wird und was sozusagen, wenn man schöne Unterhaltung haben will, sicherlich auch uns wärmstens ins Herz gelegt sei. Vielen Dank.
Danke auch.
Dankeschön.